Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen diesen Podcast hier über psychische Störungsbilder. In jeder Folge besprechen wir ein Störungsbild. Diese Folge ist es die Angststörung. Und die letzten drei Folgen sogar waren Sonderfolgen gewesen. Heute geht es wieder ganz normal weiter. Wir sind beide ausgebildete, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Ich arbeite Vollzeit in einer Psychiatrie auf einer Station für Abhängigkeitserkrankungen und Annika studiert Psychologie, ist aktuell in ihrem Masterstudium. Und unsere Folgen sind immer so aufgebaut, dass wir zu Beginn immer ein Fallbeispiel wiedergeben, so dass jeder immer so einen groben Überblick hat, über was wir denn heute sprechen wollen. Dann gehen wir weiter darauf ein, wie die Diagnosekriterien für das Störungsbild aussehen, wie die Diagnostik läuft, dann ein paar epidemiologische Fakten, die Therapiemöglichkeiten. Und wir bauen auch immer noch einen Talk mit ein, wo wir einfach aus unseren Erfahrungen aus dem Berufsalltag in der Psychiatrie sprechen und teilen euch dann unsere Erfahrungen mit, die wir mit Personen gemacht haben, die an dem Krankheitsbild erkrankt sind, von der wir in der jeweiligen Folge dann sprechen. Und dann gebe ich jetzt direkt weiter an Annika, die euch heute das Fallbeispiel mitgebracht hat.
Genau, das ist ein Fallbeispiel, was ich auf der Internetseite der Uni Freiburg gefunden habe, was frei zugänglich war. Und zwar ist das diesmal kein Fallbeispiel in der Ich-Form geschrieben, sondern es handelt sich dabei um einen Bericht an den Gutachter. Und was das genau ist, darauf gehe ich nach dem Fallbeispiel nochmal drauf ein. Ein 29-jähriger Patient berichtet von großen Redeängsten, unter denen er seit der Schulzeit leide. Sobald er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe, beginne sein Herz zu rasen, seine Stimme werde zittrig und seine Atmung gerate aus dem Rhythmus, sodass er völlig atemlos klinge. Seine Konzentration sei in solchen Momenten so sehr auf seine körperlichen Symptome gerichtet, dass er häufig nicht mehr wisse, was er habe sagen wollen. Während des Studiums der Soziologie, was er gemacht hat, sei er bemüht gewesen, nur Seminare zu belegen, in denen er keine Vorträge habe halten müssen. Im Herbst habe er sein Studium abgeschlossen und er mache sich Sorgen, wie er mit diesen Ängsten und körperlichen Reaktionen die anstehenden Bewerbungssituationen bewältigen soll. Auch die Vorstellung, im Beruf zum Beispiel Vorträge halten zu müssen, beunruhige ihn angesichts seiner Schwierigkeiten so sehr, dass er sich zur Aufnahme einer Psychotherapie entschieden habe. Der Patient ist bei seinem Vater und seiner Mutter und seinem Bruder aufgewachsen. Den Vater beschreibt der Patient als autoritären Menschen, der ihn in Kindheit und Jugend mit seiner lauten Stimme sehr eingeschüchtert habe. Ab und zu habe er sich, wenn der Vater laut wurde, vor Aufregung in die Hose gemacht. Auch heute empfinde er große Ehrfurcht vor dem Vater. Die Mutter schildert der Patient als sehr fürsorgliche Person. Laut der Meinung des Vaters habe die Mutter die Söhne zu Unselbstständigkeit erzogen. Der Patient beschreibt sich ähnlich zurückhaltend gegenüber anderen Personen zu sein, wie seine Mutter es war. Nach dem Abschluss des Gymnasiums und der Beendigung des Militärdienstes begann der Patient zunächst das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, wechselte aber nach dem dritten Semester zum Studium der Soziologie, welches er vor 2 Monaten abschloss. Nach einer kurzen Partnerschaft von ca. 2 Monaten lebt der Patient seit 8 Jahren in seiner zweiten Beziehung und ist mit seiner Partnerin verlobt. Die Beziehung beschreibt er als sehr eng. Sie beide haben die letzten 3 Jahre im Haus seiner Eltern gewohnt, um seinem Wunsch, finanziell günstig zu leben, nachzukommen. Seine Freundin sei vor nur wenigen Wochen ausgezogen, da ihr wiederholt geäußertes Bedürfnis nach einer eigenen Wohnung mit ihm überhört habe. Da seine Partnerin auch andere Punkte in der Beziehung kritisch sehe, würde sie sich aktuell Abstand zum Patienten wünschen. Zwar bedrücke ihn diese Situation sehr, er erhoffe sich aber, dass sich alles klären lasse. Neben seiner Partnerin habe der Patient kaum soziale Kontakte. Während der Schulzeit habe er sich wegen einer starken Akne sehr zurückgezogen. Er habe sich damals sehr geschämt und wollte sich nicht zum Beispiel in Diskotheken zeigen. Zwar habe er später während des Militärdienstes und Studiums Kollegen kennengelernt, konnte aber diese Bekanntschaften nicht aufrechterhalten bzw. vertiefen. Er beschreibt sich eher als verschlossenen Typen. Der Patient erinnert das ehemalige Auftreten seiner Schwierigkeiten in etwa der 6. Klasse des Gymnasiums. Damals habe er ganz plötzlich Ängste beim Vorlesen gehabt, was sich aber nach einiger Zeit wieder ganz gelegt habe. In etwa der 8. und 9. Klasse sei er überraschend von seiner Deutschlehrerin zum Lesen aufgefordert worden. Da er davor vor sich hingeträumt habe, habe er sich durch den Aufruf sehr erschrocken, habe starke körperliche Symptome entwickelt, wie zum Beispiel Herzklopfen und Atemlosigkeit, und habe große Schwierigkeiten gehabt, den Text vorzulesen. Die ganze Klasse, einschließlich der Lehrerin, habe zu lachen begonnen. Seit diesem Erlebnis habe er zunehmend große Ängste entwickelt, vor anderen sprechen zu müssen. Das war ein Fallbeispiel zur sozialen Phobie, und wie ich anfangs gesagt habe, ist das in der Form eines Berichts an den Gutachter geschrieben, und wir dachten uns, das wäre ja eine gute Gelegenheit, euch auch das mal zu zeigen, wie sowas quasi aussieht oder aussehen kann. Und dieser Bericht an den Gutachter muss der behandelnde Psychotherapeut oder die behandelnde Psychotherapeutin quasi verschriftlichen, nachdem sie den Patienten in den ersten Sitzungen kennengelernt hat, um quasi vor der Krankenkasse zu rechtfertigen, dass eine Psychotherapie notwendig ist. Und dann beauftragt die Krankenkasse einen unabhängigen Gutachter oder Gutachterin, die sich diesen Bericht quasi durchliest und guckt, ob das nachvollziehbar ist, aufgrund der Biografie und der Wahrnehmung von den Situationen, dass der Patient eben Psychotherapie bekommt. Und dann wird die Psychotherapie auch durch die Krankenkasse übernommen.
Genau. Und wir stellen uns die Frage, was genau ist eine Angststörung? Wie äußert sie sich und wie und weshalb entsteht sie? Das Gefühl von Angst kennen wir alle. Erste Berührungen haben wir im Kindesalter bewusst gesammelt. Die Angst vor dem Monster im Schrank oder unter dem Bett, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor dem Keller, wo Dunkelheit und Monster zusammen auf einen warten. Und im Verlauf des Lebens macht jeder Mensch persönliche Erfahrungen mit dem Gefühl der Angst. Ängste können durch ein traumatisches Erlebnis oder auch nur durch schlechte Erfahrungen gesammelt werden. Viele Menschen haben Angst vor Höhe, wie ich zum Beispiel. Andere haben Angst vor Spinnen und wieder andere haben Angst vor dem Fliegen mit einem Flugzeug. Angst steckt in jedem von uns und ist eine existenzielle Grunderfahrung. Und das Erleben von diesem Gefühl ist für jeden von uns unvermeidbar. Jedoch gibt es neben der normalen Angst, die als biologisch angelegtes Reaktionsmuster der Wahrnehmung, Bewältigung und Vermeidung von Gefahren und Bedrohungen dient, gibt es auch übersteigerte Angstformen, wie zum Beispiel die Agoraphobie, auch als Platzangst bekannt. Dabei haben Betroffene Angst vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen und für sie unangenehme Situationen. Grundlegend haben sie Angst, keinen Fluchtweg aus dieser Situation zu finden, wenn dieser benötigt werden sollte. Die Ängste hierbei gehen jedoch so weit, dass Betroffene sogar Todesangst verspüren und sie dadurch auch in ihrem Alltag eingeschränkt werden. Und das ist der Unterschied zu dem Gefühl vor Angst als Instinkt. Die meisten übersteigerten Angstformen erscheinen auch nicht Betroffene meist als irrational und sie können die Angst oder sogar Panik vor Betroffenen nicht nachempfinden. Im Fallbeispiel von Annika ging es um die soziale Phobie. Wir haben uns dazu entschieden, die meiste Aufmerksamkeit darauf zu lenken und uns überwiegend darauf zu beziehen, da sie mit am häufigsten vertreten ist. Aber neben der sozialen Phobie gehen wir auch hier in der Folge auf die generalisierte Angststörung ein. Das Hauptmerkmal der sozialen Phobie ist übermäßige Angst in zwischenmenschlichen Situationen und in denen sich die betroffene Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Bewertung durch andere erlebt. Oftmals sind es Situationen, in der es sich weitestgehend um jede soziale Begegnung und Interaktion mit anderen Personen handelt, beispielsweise ein Vortrag im Studium oder ein Referat in der Schule, bei der man vor seinen Kommilitonen oder Klassenkameraden sprechen muss. Es kann das Essen und oder das Trinken in Gegenwart von anderen Personen sein, oder aber man muss jemand Fremdes um Hilfe bitten, wie zum Beispiel nach dem Weg oder nach der Uhrzeit fragen. Und die Angst dabei ist bei Betroffenen nicht primär selbst der Kontakt zu anderen Menschen, sondern dass sie negativ bewertet werden, sich blamieren könnten oder in irgendeiner Form peinlich auftreten könnten. Sie befürchten auch, dass andere ihre Unsicherheit bemerken könnten, dass sie beispielsweise sehen, dass sie erröten und als unsicher und schwach abgestempelt werden. Und mögliche körperliche Symptome dabei sind, wie gerade bereits erwähnt, das Erröten, aber auch Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Kurzatmigkeit und Harn- oder Stuhldrang sind dabei auch möglich. Sozialängste gehören zu den in der Primärversorgung, also in den Teil der Gesundheitsversorgung, der die Erstberatung und medizinische Grundversorgung der Patienten leistet, zu den am häufigsten übersehenen psychischen Beschwerden. Sie werden oftmals unterschätzt und als nicht veränderbare Charaktereigenschaft bagatellisiert, bedeutet, Betroffene werden oftmals als beispielsweise schüchtern abgestempelt und die Störung dahinter wird übersehen. Betroffene mit einer sozialen Phobie suchen auch nur selten aufgrund ihrer Ängste einen Psychiater, Psychologen oder eine Psychiatrie oder generell Hilfe auf. Oftmals suchen sie Hilfe aufgrund anderer Beschwerden wie einer Depression, einer Zwangsstörung oder einer Essstörung. Und im Rahmen dieser wird dann auch die Angststörung meist diagnostiziert. Wenn die Ängste besonders stark ausgeprägt sind, besteht die Möglichkeit, dass Betroffene zu Mitteln wie Alkohol oder Benzodiazepinen greifen, um gegen diese Symptome zu kämpfen und rutschen dabei in eine Abhängigkeit. Und um eine soziale Phobie nach dem ICD-10 zu diagnostizieren, müssen folgende Kriterien erfüllt sein. Bei dem A-Kriterium müssen entweder Punkt 1 oder Punkt 2 gegeben sein. Und Punkt 1, deutliche Furcht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten. Oder Punkt 2, deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten. Bei Kriterium B ist es so, dass mindestens zwei Angstsymptome mindestens einmal seit Auftreten der Störung in Furchtsituationen vorhanden sein müssen. Und diese Angstsymptome sind folgende. Also Achtung, jetzt kommt erstmal eine lange Liste und diese Liste ist nochmal in Kategorien aufgeteilt. Da haben wir einmal die vegetativen Symptome wie Herzrasen, Schweißausbrüche, Tremor, Mundtrockenheit. Dann haben wir nochmal Symptome, die sich auf den Thorax und Abdomen beziehen, sprich Brust- und Bauchgegend. Das sind Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Thoraxschmerzen oder Missempfindungen, abdominelle Missempfindungen wie zum Beispiel Unruhegefühl im Magen. Dann haben wir weiter psychische Symptome, das Gefühl von Schwindel, Unsicherheit oder Benommenheit, Derealisation oder Depersonalisation, also das Gefühl, dass Objekte unwirklich sind und man sich selbst als weit entfernt, in Anführungsstrichen, nicht wirklich hier sieht. Dann die Angst davor, verrückt zu werden, auch Angst davor zu sterben. Und dann gibt es noch allgemeine Symptome, Hitzewallungen oder Kälteschauer und Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle. Und ja, genau, das waren die Angstsymptome für das B-Kriterium. Und weiter für dieses Kriterium muss noch eins der folgenden Symptome zusätzlich auftreten. Einmal erröten oder zittern, die Angst zu erbrechen oder der Harn- oder Stuhldrang, beziehungsweise die Angst davor. Dann haben wir weiter das C-Kriterium. Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind. Dann gibt es weiter das D-Kriterium. Die Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder Gedanken an diese. Und zuletzt das E-Kriterium. Das ist der Ausschlussvorbehalt, bedeutet, die Symptome der Kriterien A und B sind nicht bedingt durch einen Wahn, eine Halluzination oder andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, wie zum Beispiel der Schizophrenie, der affektiven Störungen oder einer Zwangsstörung. Und sind nicht Folge von kulturell akzeptierten Anschauungen. Und die Angststörung, die umfasst natürlich auch mehrere Unterformen. Ja, wir haben es ja jetzt auf die soziale Phobie bezogen. Es gibt aber auch noch weitere, wie zum Beispiel die generalisierte Angststörungen, die Agoraphobie, also die Platzangst. Dann gibt es aber auch noch spezifische Phobien, wie zum Beispiel halt die Angst vor Spinnen, generell vor irgendwelchen Tieren, die Angst vor Spritzen oder vor dem Fliegen. Und dann gibt es aber auch noch beispielsweise eine spezielle Kategorie im ICD-10, die einer gemischten Angst- und depressiven Störung. Darauf gehen wir hier jetzt aber nicht konkret drauf ein. Dazu würden wir auch im Verlauf irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen, weil das würde wieder maßlos den Rahmen sprengen. Ich glaube, die Folge wird so oder so schon sehr lang werden. Und das gibt uns halt noch ein bisschen Futter für zukünftige Folgen. Deswegen lassen wir das jetzt aus. Genau, deswegen gebe ich jetzt weiter ab an Annika und die erklärt uns jetzt den Unterschied zum DSM-5.
Ja, nachdem wir jetzt von Lucy die Kriterien zur Diagnose auch gehört haben und auch nochmal die Unterscheidung zwischen den einzelnen Störungsbildern bzw. den Unterformen, gehe ich nochmal ganz kurz auf die Unterschiede zum DSM-5 ein, also dem Diagnosekatalog, der von der APA rausgebracht wurde und in Deutschland nicht verbindlich für die Krankenkasse und Diagnosestellung ist, aber immer sehr hilfreich sein kann, da die Kriterien im DSM noch mal ein bisschen spezifischer sind, als sie beim ICD-10 sind. Bei der sozialen Phobie ist es ja im ICD-10 so, dass die Beschreibung des Störungsbildes eigentlich recht allgemein gehalten ist. Also es geht eben darum, Bewertungssituationen und negativ bewertet zu werden von anderen Personen. Und im DSM-5 hingegen gibt es nochmal eine Spezifikation zwischen quasi unterschiedlichen Sozialphobien. Und da ist zum Beispiel die Diagnose der Sozialphobie in Performance-Situationen nochmal als einzelne Diagnose aufgeführt. Das heißt, mit Performance-Situationen sind Situationen gemeint, in denen Leistungen erbracht werden müssen. Also zum Beispiel, was wir im Fallbeispiel gehört haben, wenn es darum geht, Vorträge zu halten, für irgendetwas eine Note zu bekommen, vielleicht auch auf einer Party sozusagen, wenn es darum geht, man wird als neue Freundin oder Freund jemandem vorgestellt, dann kann man sich auch quasi so fühlen, als müsste man Leistung erbringen und fühlt sich dadurch eben oder hat Angst, negativ bewertet zu werden. Und das ist dann eben die Sozialphobie in Performance-Situationen. Und dann unterscheidet man noch zwischen der generellen Sozialphobie, bei der es dann nicht um die Leistungssituation geht, sondern eben vor allem diese zwischenmenschliche Kontakte, dass man zum Beispiel auch auf einer Party ist, aber da geht es dann nicht darum, dass man das Gefühl hat, man müsste Leistung irgendwie erbringen oder besonders toll zu sein, sondern man hat Angst, im Fokus der Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt zu stehen. Man hat Angst, sich irgendwie falsch zu verhalten, irgendwie peinlich rüberzukommen, was Falsches zu sagen. Und da ist bei den Betroffenen dann eben die Selbstaufmerksamkeit sehr stark erhöht. Das ist auch ein Kriterium im DSM-5, dass man komplett auf sich quasi, dass man so in sich gefangen ist und auf sich konzentriert ist. Also dass man, keine Ahnung, wenn man irgendwo sitzt und man hat ein Bier in der Hand, dann überlegt man so, oh mein Gott, wie sitze ich jetzt? Könnte das irgendwie komisch rüberkommen, wie ich sitze? Halte ich mein Bier irgendwie auf eine gute Art und Weise oder sieht das irgendwie krüppelig aus oder so? Oder man könnte ja denken, oh, was denken die anderen über mich? Derjenige guckt mich die ganze Zeit an. Und wenn zum Beispiel eigentlich ein flirtender Blick ist, dann könnte eine Person mit einer Sozialphobie das eben nicht als Flirten aufnehmen, sondern sich dadurch verunsichert fühlen, weil diese Person das eben innerhalb ihrer Sozialphobie so interpretiert als nichts Gutes, sondern als etwas Negatives. Und dadurch wirken die Leute teilweise auch sehr, oder nicht teilweise, überwiegend sehr abwesend und quasi so tagträumerisch, weil sie eben innerhalb ihrer eigenen Aufmerksamkeit gefangen sind. Und das wird eben im DSM-5 noch mal ein bisschen weiter herausgestellt. In der Vorgängerversion des DSM-5, also im DSM-4, wurde zusätzlich noch zwischen der isolierten und generalisierten Sozialphobie unterschieden. Das heißt, da war dann eben die isolierte noch als zusätzliche Subform aufgeführt. Das gibt's aber nicht mehr, weil sich die Kriterien quasi nicht haben halten lassen. Im Moment herrscht so die Auffassung, und das wird auch im ICD-11 so weitergeführt werden, dass wenn eine Sozialphobie vorhanden ist, dann ist eine Sozialphobie vorhanden. Und da muss man nicht die Unterscheidung machen, ist sie isoliert, ist sie generalisiert, sondern sie ist da oder sie ist eben nicht da. Und in Bezug auf die generalisierte Angststörung gibt es tatsächlich keine grundsätzlichen Unterschiede vom DSM-5 zum ICD-10. Das heißt, die stimmen hier eigentlich weitestgehend miteinander überein. Genau, das war es dann erstmal zu der Unterscheidung. Dann kommen wir jetzt zu unseren Zahlen und Fakten, also zu der Epidemiologie. Das bezieht sich jetzt aber nur auf die Sozialphobie und auf die generalisierte Angststörung. Und generell ist es so, dass die Lebenszeitprävalenz hier bei insgesamt 15% gehört bei der sozialen Phobie. Das heißt, somit ist es eine der häufigsten psychischen Störungen in der Bevölkerung in Deutschland tatsächlich. Darüber hinaus gibt es dann eben auch noch die spezifischen Phobien, zum Beispiel vor Spinnen oder auch die Angst vorm Fliegen und die Agoraphobie. Aber die Sozialphobie kommt deutlich häufiger vor und danach folgen dann die Panikstörung und eben die generalisierte Angststörung. Bei der Panikstörung, das ist nochmal so ein extra Diagnose, weil es kann die verschiedenen Angststörungen in Verbindung mit einer Panikstörung geben. Also wenn jemand wirklich Panik entwickelt und es zu Panikattacken kommt, die sich immer wieder wiederholen und das sich aber vor allem in sozialen Situationen zeigt, dann wäre es eben eine Sozialphobie mit Panikstörung. Wenn diese Panikattacken aber nicht innerhalb der sozialen Situation auftreten beziehungsweise es nicht dazu kommt, dann wäre es alleine eine Sozialphobie. Und die generalisierte Angststörung ist deshalb so selten eigentlich vorhanden in der allgemeinen Bevölkerung, weil sie relativ schwierig zu diagnostizieren ist. Dadurch, dass sie eben auch viele Gemeinsamkeiten mit zum Beispiel der Depression aufweist, wird die oft nicht erkannt. Auch sehr häufig wird es von Hausärzten eben nicht erkannt und dann wird diese Diagnose immer weitergetragen, beziehungsweise das Störungsbild ohne die Diagnose dazu, weil Hausärzte häufig sehr schnell irgendwie Schlafmedikation verschreiben oder angstlösende Medikamente, die aber nicht auf das Störungsbild spezifisch angepasst sind. Weil die generalisierte Angststörung, da haben wir ja diffuse Ängste für verschiedene Situationen. Das haben wir zum Beispiel halt auch häufig bei der Depression. Der Unterschied ist allerdings, dass bei der Depression sich die Angst, wenn sie vorhanden ist, vor allem auf die Zukunft bezieht. Und bei der generalisierten Angststörung sind alle Zeitformen quasi betroffen. Und dadurch, dass das eben so selten erkannt wird, nehmen beide Formen tatsächlich auch häufig einen chronischen Verlauf an. Das heißt, die Symptome nehmen nie ganz ab. Sie sind mal besser und mal weniger gut, aber sie sind nie so richtig gut. Und das Ersterkrankungsalter bei der sozialen Phobie ist im Durchschnitt das 14. Lebensjahr, also schon in der Jugendzeit. Natürlich gibt es auch Personen, die schon in der Kindheit soziale Ängste äußern, aber häufig kommt es eben erst dazu im Jugendalter. Und bei der generalisierten Angststörung im Vergleich ist es tatsächlich erst im Erwachsenenalter und im mittleren Erwachsenenalter, kann man sagen, nämlich mit durchschnittlich 35 Jahren. Das heißt, wir haben hier wirklich auch nochmal einen großen Unterschied, nämlich einmal die Sozialphobie, die sich eher in der heranwachsenden Zeit manifestiert und bei der generalisierten Angststörung eigentlich im gefestigten Erwachsenenalter. Und die Sozialphobie hat eine Prävalenzrate von 7% und da gibt es eigentlich keinen Geschlechterunterschied. Minimal erkranken Frauen häufiger an einer Sozialphobie als Männer. Und es vergehen meistens bis zu 10 Jahre, bis sich jemand in Therapie begibt. Eben auch häufig dadurch, dass halt immer gesagt wird oder man das von anderen hört und dann auch in sein Selbstbild übernimmt, dass man eigentlich eine schüchterne Person ist und dass man halt einfach nur schüchtern ist und das so ein bisschen auch heruntergespielt wird. Aber eine Sozialphobie ist halt mehr als eine einfache Schüchternheit. Und das wird halt häufig einfach heruntergespielt und nicht erkannt. Und es gibt dann verschiedene Risikofaktoren, wie zum Beispiel auch das Modelllernen. Das haben wir auch im Fallbeispiel gehört. Wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater oder die Geschwister auch sehr sozial ängstlich sind, sehr zurückgezogen sind, vielleicht auch kommunizieren, dass sie irgendwie von den Nachbarn oder Arbeitskollegen immer schief angeguckt werden und sich deswegen so klein wie möglich und unauffällig wie möglich verhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Kind das halt auch übernimmt. Und dann könnte auch ein Erziehungsstil mit viel Kritik und Zurückweisung dazu führen, dass eben ein Kind im Verhalten insgesamt sehr gehemmt ist. Und das sind dann Risikofaktoren, die diese Erkrankung einfach begünstigen. Und ja, zur generalisierten Angststörung, da ist die Lebenszeitprävalenz bei 3-5%. Hier sind Frauen deutlich häufiger betroffen mit einem Verhältnis von 2:1. Und wie ich eben schon gesagt habe, kommt es eben sehr, sehr häufig zu Fehldiagnosen durch Hausärzte, die dann einfach nur quasi den Aspekt der Schlafproblematik aufnehmen und dann Schlafmedikation und Benzodiazepine verschreiben. Und ich hatte, also wer uns auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass wir quasi eine kleine Umfrage gestartet haben zu den Ängsten, die ihr so habt, die euch im Alltag irgendwie begleiten. Das zielt darauf ab, dass bei der generalisierten Angststörung ja eben verschiedene Ängste vorhanden sind und dass das alles eigentlich Ängste sind, die jeder von uns hat. Und ich hatte eine Studie gefunden, allerdings aus dem Jahr 2005, wo eben von Psychologen die häufigsten Ängste der Deutschen erfasst wurden. Und da haben wir uns gefragt, wie sieht denn das heutzutage aus? Ich habe tatsächlich keine aktuelle Studie gefunden, deswegen haben wir euch gefragt. Und ich teile euch jetzt mal mit, was so im Jahr 2005 die häufigsten Ängste waren und welche Ängste ihr uns beschrieben habt. Und mit 51,5% hatten im Jahr 2005 ungefähr 2000 Deutsche die häufigste Angst, unheilbar zu erkranken. Also so krank zu werden, dass sie daran eben auch sterben würden. 52% haben die Angst, im Alter zum Pflegefall zu werden. Mit 41,2% war eine häufige Angst, dass der Lebenspartner oder die eigenen Kinder, dass denen etwas sehr, sehr Schlimmes passieren könnte. 36% hatten wirtschaftliche Angst, also Angst vor wirtschaftlicher Not, wo auch finanzielle Angst mit reinfällt. 34,4% hatten Angst, dass die Rente im Alter nicht mehr ausreicht. Und 24,8% hatten Angst vor Einsamkeit, dass sie keinen Kontakt mehr zu Familie und Freunden haben. Und 24,3% hatten Angst, dass sie selbst oder ihr Partner arbeitslos werden und dann damit auch wieder finanzielle Not einhergeht. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das sind alles Ängste, die ich irgendwie auch schon mal gehabt habe und die man, glaube ich, die irgendwie alle Leute halt nachvollziehen können. Und wir hatten euch ja eben gefragt und eigentlich wäre es noch interessant gewesen, ob es halt auch jetzt eine Studie irgendwie aus dem Jahr 2019, 20, 21, 22 geben würde, weil ich glaube, gerade durch diese Corona-Situation, die wir haben und auch die Kriegssituation, kommen da vielleicht bestimmte Ängste nochmal zusätzlich auf, da ja auch im Moment Inflation herrscht und tatsächlich sind das auch Aspekte, die von euch genannt wurden. Also was sich mit den Ängsten aus dem Jahr 2005 mit euch deckt, ist zum Beispiel die Angst vor Krankheiten und auch unheilbaren Krankheiten. Dann die Angst vor Inflation, beziehungsweise dass euch die Inflation sehr stark Sorge bereitet und auch Angst vor Geld sorgen. Dann, und ich glaube, das ist eben ein Aspekt, der im Jahr 2005 noch nicht vorhanden war, ist eben der Aspekt der Umwelt, dass viele von euch Angst haben, dass unsere Welt quasi untergeht, dass Klimakatastrophe und so ist ja einfach vorhanden und dass die sich noch verstärkt. Und dann auch vieles, was euch persönlich so vielleicht in eurer Lebensgestaltung beeinträchtigt, dass viele von euch den Wunsch haben, ein Eigentum aufzubauen oder zu erwerben und dass ihr euch auch in Anbetracht der Inflation fragt, ob das überhaupt noch möglich ist. Und dann auch noch bezogen auf die Arbeit, das war ja auch ein Punkt im Jahr 2005, haben uns Follower eben mitgeteilt, dass sie irgendwie Angst haben, dass sie Arbeitsplätze nur bekommen, mit denen sie halt langfristig nicht zufrieden sind und die nicht die Bedürfnisse von einem selbst erfüllen und dass auch die Work-Life-Balance nicht gesund gestaltet werden kann. Genau, das fand ich sehr interessant. Und Lucy, was hältst du denn von der Studie und von den Sorgen unserer Follower?
Ja, ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Und es sind halt auch, wie ich finde, also von unseren Followern jetzt nachvollziehbare Ängste, weil es sind einfach Ängste, die tatsächlich, also die eintreten könnten. Gerade aktuell auch mit Inflation, dass man finanziell sehr schlecht dasteht, dass jetzt auch die große Angst vor der Strom- und Gasabrechnung, was da jetzt auch zu, dass die Lebensmittel immer teurer werden, dass sich dann zum Beispiel auch Studenten oder so, die können sich ja kaum noch über Wasser halten teilweise.
Ja.
Also das nachher diese kurze Entlastung mit dem 9-Euro-Ticket war sehr schön, aber ich finde beispielsweise für Studenten hätte man das weiterlaufen lassen können, Beispiel. Ja, also einfach so, das sind schon begründete Ängste auch und auch so generell die Angst, krank zu werden, gerade auch, ich glaube, so viele denken einfach daran, ich habe Angst, krank zu werden, kommt bei vielen in den Kopf einfach auch die Erkrankung Krebs in den Kopf, dass man, dass sowas einfach immer auftreten kann und man sollte, glaube ich, immer sehr schätzen, dass man gesund ist, wenn man gesund ist.
Und ich finde es eigentlich ganz tröstlich zu sehen, dass halt die Ängste, die man selber hat oder die Sorgen, die man selber hat, dass das eben von ganz, ganz vielen Leuten geteilt wird. Also ich finde, das zeigt zum einen die Antworten, die wir von unseren Followern bekommen haben und aber auch, dass ja vieles davon auch immer noch mit den Ängsten von dem Jahr 2005, von den Leuten, die da bei der Umfrage teilgenommen haben, einfach übereinstimmt. Das heißt, das sind Ängste, die irgendwie immer vorhanden sind, vielleicht zeitunabhängig und natürlich gibt es Ängste, die zu gewissen Zeiten, wie zum Beispiel jetzt, einfach stärker vorhanden sind, aber dass die irgendwie jeder hat und dass man nicht alleine damit ist.
Ja, dass das so zeitlose Ängste sind, die vielleicht auch noch in 100 Jahren immer noch bestehen, wenn sich, ja, weiß ich nicht, was je nachdem, was für eine Entwicklung es in der Wissenschaft gibt. Und ich werde jetzt weiter mit der Diagnostik machen. Betroffene beschreiben ihre Symptome oftmals mit Nervosität, mit Anspannung und einem generellen Angstgefühl. Und je nach Ausprägung können auch Atemnot oder Brustenge mit hinzukommen, was auch als Beschwerden am Herzen oder sogar als Herzinfarkt durch Betroffene fehlinterpretiert werden kann und dadurch noch mehr Angst und Panik entstehen kann. Jedoch sollten bei solchen Symptombeschreibungen bei jedem Arzt alle Alarmglocken klingeln, denn diese Symptome könnten durchaus auf einen Herzinfarkt zurückführen. Deshalb ist für die Diagnostik für eine Angststörung auch die Differentialdiagnostik sehr wichtig. Nur eine persönliche Exploration kann die Frage klären, ob die beobachteten und beschriebenen ängstlichen Beschwerden als normale Reaktion auf gesundheitliche oder psychosoziale Probleme zu verstehen sind oder aber auch eben nicht. Wenn beispielsweise die Häufigkeit, die Dauer und auch die Intensität der beschriebenen Ängste nur schwer erklärbar sind oder sogar situationsbedingt unsinnig erscheinen, dann ist es sinnvoll, eine Angststörung in Betracht zu beziehen. In dem Fall sollte eine gezielte Befragung zu den Merkmalen aller Angststörungen durchgeführt werden. Zeitgleich sollten aber auch körperliche Ausschlussdiagnosen laufen, aber auch der Ausschluss anderer psychischer Störungsbilder. Beispielsweise kann durch das Erheben bestimmter Laborparameter wie Schilddrüsenwerte, Blutzuckerwerte, Leberwerte oder das Durchführen eines EKGs Aufschluss über mögliche körperliche Erkrankungen geben. Weiter können auch ein MRT, ein EEG, je nach vorherrschender Symptome, auch durchgeführt werden. Aber wie bereits gesagt, müssen auch andere psychische Erkrankungen als Kernproblem ausgeschlossen werden können. Die wichtigste und zugleich schwierigste differenzialdiagnostische Untersuchung bezieht sich hierbei auf depressive Beschwerden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der zeitliche Verlauf, bedeutet im Prinzip herauszufinden, was zuerst da war, die Angststörung oder die depressiven Beschwerden. Als Beispiel treten schwere Angstsymptome tatsächlich nur im Verlauf einer depressiven Episode auf, ohne dass vor dieser depressiven Episode bereits Ängste vorhanden waren, liegt eine primäre depressive Erkrankung vor. Und weiter muss natürlich auch Missbrauch von Drogen oder Medikamenten abgeklärt werden, denn Substanzmissbrauch kann als Folge chronischer Angststörungen und Angstsymptome mit sich bringen. Und vielleicht, ich habe ja gerade erklärt, dass bestimmte Laborparameter erhoben werden, wie Leberwerte, Blutzuckerwerte, Schilddrüse und so weiter, was ich gerade eben nicht gesagt habe, aber was sich vielleicht ein paar Leute fragen, warum das gemacht wird. Beispielsweise haben ja auch Personen mit Angststörungen halt Symptome wie starke Schwitzen, Zittern, innere Unruhe. Das muss nicht unbedingt eine Angststörung sein. Das kann tatsächlich auch etwas Somatisches sein, wenn zum Beispiel dein Blutzuckerspiegel ständig im Keller ist oder zu hoch ist, weil du vielleicht ein unentdeckten Diabetes hast, dann können diese Symptome mit entsprechender Therapie halt auch behoben werden. Dann treten diese Symptome nicht mehr auf und dieses Unwohlgefühl ist dann auch nicht mehr vorhanden. Jetzt so als Beispiel, das habe ich vielleicht eben nicht gesagt, das war vielleicht ein bisschen unklar. Und wie so bei ziemlich allen psychischen Störungsbildern gibt es leider auch bei der Angststörung keine klar benannte Ursache. Es gibt jedoch verschiedene Modelle und Theorien, die etwas Licht ins Dunkle bringen. Und meist sind es auch eine Kombination aus mehreren Faktoren, die für eine Entstehung einer Angststörung verantwortlich sind. Und ich stelle euch jetzt mal ein paar Erklärungsansätze und Erklärungsmodelle für die Entstehung der Angststörung vor. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich konnte jetzt nicht auf alles so extrem eingehen, weil das würde wieder den Rahmen der Folge komplett sprengen. Aber ich habe versucht, so das Beste kompakt darzustellen. Und einmal haben wir die biologischen Faktoren. Und bei diesem Erklärungsmodell muss vorher beachtet werden, dass zum Beispiel die Panikstörung mit und ohne Agoraphobie vergleichsweise gut untersucht ist. Die generalisierte Angststörung sowie spezifische Phobien dagegen eher weniger. Was bedeutet, dass sich bisherige Befunde nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen, sondern nur einem ihren beschränkten empirischen geprüften Rahmen gültig sind. Und zum einen sind es genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Das konnte auf einer Basis von Zwillingsstudien erhoben werden. Der Anteil genetischer Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten wird auch als Irritabilitätsraten bezeichnet. Und dieser liegt bei der Panikstörung bei 48%. Die für die generalisierte Angststörung und spezifische Phobien bei ca. 30, die für die soziale Phobie bei 51% und die für die Blutspritzenphobie bei 59% und die für die Agoraphobie sogar bei 67%. Weiter kann man auch annehmen, dass Ängste durch Konditionierung entstehen, es also einen lerntheoretischen Aspekt hat. Ich habe im Internet ein ganz anschauliches Beispiel gefunden, was ich euch auch jetzt erzählen möchte. Wenn man beispielsweise durch einen Tunnel fahren würde, dann wäre das der neutrale Reiz, weil man mit dem Tunnel noch nichts Bestimmtes verbindet. Wenn man aber in diesem Tunnel einen Unfall erlebt, dann wird der Tunnel mit dem angstauslösenden Reiz Unfall verbunden. In der Folge kann dann auch der Tunnel selbst bzw. jeder andere Tunnel Angst auslösen, auch wenn keine reale Gefahr besteht und kein Unfall geschieht. Das würde man auch eine klassische Konditionierung nennen. Weiter gibt es aber auch noch die operante Konditionierung. Und diese entsteht, wenn auf ein Verhalten bestimmte Konsequenzen folgen. Beispiel: Jemand hat eine ausgeprägte Angst vor Aufzügen. Und um aufkommende Ängste zu vermeiden, nimmt die Person stattdessen die Treppen. Dadurch erfährt die Person ein positives Erlebnis, denn ihr ist nichts passiert, weil sie die Treppen genommen hat. Somit wird ein Vermeidungsverhalten angeeignet. Und die Person lernt, dass es positiv ist, den Aufzug nicht zu benutzen. Problematisch dabei ist, dass die Person dabei aber nicht erfährt, dass der Aufzug ungefährlich ist und ihr nichts passieren würde, wenn sie damit fährt, und geht dabei weiter davon aus, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie diesen Aufzug nutzt. Und durch die Vermeidung der angstauslösenden Situation wird die Angst aufrechterhalten. Und weiter gibt es aber auch noch tiefenpsychologische Erklärungsansätze. Was eine mögliche Erklärung für die Entstehung von Ängsten sein kann, ist, dass die Angst Folge eines innerpsychischen Konflikts ist, zum Beispiel dem Wunsch, etwas zu tun, und dem Gewissen, welches einem das verbietet. Und das ist die Annahme von Sigmund Freud. Ja, und damit sind wir bei den tiefenpsychologischen Erklärung angekommen, und nach Freud wird dann dieser unbewusste Konflikt verdrängt und die Angst wird dann auf bedeutungslose Objekte oder Situationen projiziert, und das soll dann den Vorteil haben, dass die Angst vor Objekten oder Situationen leichter vermieden werden kann als der innere Konflikt. Neuere Annahmen gehen jedoch davon aus, dass Ängste vor allem bei Menschen entstehen, die bereits in ihrer Kindheit schlimme Trennungserfahrungen gemacht haben, sei es Tod oder Scheidung der Eltern, und man nimmt an, dass die unbewusste Angst, alleingelassen zu werden, zur Entstehung von Phobien und anderen Angsterkrankungen beitragen kann. Und zum Schluss will ich noch auf mögliche neurobiologische Aspekte eingehen. Bei der Entstehung von Angst sind gewisse Gehirnregionen beteiligt, Dazu gehören unter anderem einmal die Amygdala, der Hippocampus und der präfrontale Kortex. Und die Amygdala ist direkt bei der Entstehung von der Angst beteiligt. Der Hippocampus ist dabei mit Lern- und Gedächtnisprozessen beteiligt und der präfrontale Kortex ist für die Bewertung von Angstreizen und die Planung entsprechender Reaktionen zuständig. Und man geht davon aus, dass bei Betroffenen mit einer Angststörung bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn, entweder in zu großer oder in zu geringer Menge vorhanden sind. Und solche Neurotransmitter sind dann zum Beispiel Serotonin oder das Noradrenalin, über die wir schon in diesem Podcast gesprochen haben, auch in Folge 1 bei den Depressionen.
Ja, vielen Dank, Lucy, für diese Erklärungen und auch die unterschiedlichen Erklärungen, die es bisher dafür quasi gibt. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir ja auch immer mal wieder Sonderfolgen machen können und auch werden. Und vielleicht kann man dann mal auf eins der Modelle genauer drauf eingehen. Aber Lucy, jetzt zu dir. Hast du schon Patienten kennengelernt auf Station, die eine Sozialphobie oder eine generalisierte Angststörung hatten bzw. haben?
Ja, sogar sehr viele tatsächlich, weil deren Problem war dann auch natürlich die Angststörung. Und um damit parat zu kommen, haben die dann entweder Alkohol oder Benzodiazepine konsumiert, sind dann abhängig geworden. Und dann waren die in einem Teufelskreis. Ja, also wir haben aktuell tatsächlich auch einen Patienten da, wo man vermutet, dass der eine soziale Phobie hat oder hatte, das sich aber dann auch in eine generalisierte Angststörung ja weiterentwickelt hat sozusagen. Und ja, auch Grund dafür war dann auch, der war in einem Lehramtsstudium. Und als Lehrer bist du ja viel im Mittelpunkt. Du stehst vor einer gesamten Klasse, du musst was vorbereiten, alle Augen sind auf dich gerichtet. Das ist natürlich dann sehr ungünstig, wenn man eine fraglich soziale Phobie hat. Und er hat dann auch immer, wenn er wusste, er muss gleich vor mehreren Leuten sprechen, angefangen zu trinken, um entspannter zu werden, um ja das so als dysfunktionale Selbstmedikation, so als angstlösendes Mittel, ja. Genau. Aber auch viele Patienten mit einer generalisierten Angststörung, auch die ständig von dem Gefühl von Angst begleitet waren und dann auch oft das Thema die Angst vor der Angst vorherrschend war, die im Prinzip einfach nur versucht haben, einen Ausweg aus ihren Gefühlen zu finden, aus dem Gefühl von Angst, das aber nie richtig geschafft haben. Das war sehr schwierig.
Ja. Ja, ich finde es total spannend, dass du halt sagst, dass bei dir auf Station das eigentlich häufig vorkommt. Und das macht, glaube ich, halt nochmal deutlich, dass eben eine Komorbidität oder eine sehr häufige Komorbidität eben auch Abhängigkeitserkrankungen sind, weil die Leute halt einfach versuchen, ihre Ängste selbst zu behandeln mit irgendwelchen Medikamenten oder mit Alkohol oder Drogen. Und ja, zusätzlich noch dazu kommt, wenn sie vielleicht diese Sorgen und Ängste äußern, dass dann halt eben Hausärzte schnell mal zu den benannten Mitteln sozusagen greifen. Und ja, das macht es dann nachvollziehbar, warum die häufig in der Abhängigkeitsabteilung auch anzutreffen sind, stationär.
Ja. Wir ärgern uns auch immer ganz oft über Hausärzte, die richtige Spezialisten sind, weil dann, dann die Patienten, das ist so die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, der sagt, aha, okay, hier haben sie mal ein bisschen, ja, beispielsweise Tavor, das ist auch so ein bekanntes Benzodiazepin, macht hochgradig abhängig und verschreiben denen das dann und dann irgendwann entwickelt sich eine Toleranz. Und dann sagen die, ich brauche mehr. Und dann sagt der Hausarzt, nö, ich verschreibe ihnen keins mehr und lassen die dann hängen. Ja. Und dann kommen die dann zu uns. Ja, das haben wir ganz oft.
Ja, und zusätzlich ist natürlich dann, dadurch, dass die diese Medikamente verschrieben bekommen und einnehmen, dass sich ja an der eigentlichen Angst nichts verändert, weil die Medikamente ja eben angstlösend wirken. Und wenn keine Angst vorhanden ist, dann kann man ja auch nicht an der Angst arbeiten. Und das ist dann irgendwie dieser Teufelskreis, der dann einfach vorherrscht, wodurch die Leute halt einfach viele, viele Jahre und dann eben auch häufig in chronifizierter Form an diesen Angststörungen eben leiden.
Ja, es ist halt wirklich so, die drehen sich auch oft einfach im Kreis, weil die wollen was ändern, aber man sucht natürlich auch immer den schnellsten Weg, weil Option wäre natürlich beispielsweise Psychotherapie, aber bekommen erstmal einen Platz. Und für viele ist das auch allein, also du gehst ja auch nicht einfach zum Arzt, sagst ja, hallo, ich hätte gerne Psychotherapie. Ja, okay, kommen Sie am Montag vorbei. Wir fangen dann an. Das ist ja auch ein Prozess und du musst dich ja dann auch noch mit der Krankenkasse umherschlagen und sowieso. Und dann musst du überhaupt erstmal einen Platz finden. Dann hast du vielleicht einen Platz gefunden, dann kommst du aber mit deinem Therapeuten nicht klar. Und das ist halt so ein ewig langer Prozess. Du hast schon so viel getan, aber du bist noch keinen Schritt in den Prozess der Therapie weitergekommen. Und deswegen sind dann so oftmals Tabletten der einfachste Weg und der schnellste, leider. Obwohl das eigentlich der ganz falsche Ansatz ist.
Ja, das stimmt. Also klar, das Problem mit den Psychotherapieplätzen, das hat jetzt, glaube ich, auch der Letzte irgendwie verstanden, dass es einfach ein Problem ist. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was irgendwie in der Politik und so aufgegriffen wird, aber nicht geändert wird. Und ich finde halt einfach, oder der Rat an alle, die überlegen, eine Psychotherapie zu machen, aber sagen, oh, das dauert zu lange, so, dann brauche ich das ja überhaupt gar nicht in die Wege zu leiten. Natürlich dauert das lange, aber wenn man sich halt auch nicht um einen Therapieplatz kümmert, beziehungsweise sich auf eine Warteliste setzen lässt, dann tritt dieser Zeitpunkt, dass man dann einen Therapieplatz bekommt, ja auch nie ein. Und so weiß man, okay, das kann bis zu 6 Monate vielleicht ein bisschen länger dauern, aber ich habe diesen Schritt gemacht, dass ich auf der Warteliste stehe und irgendwann, die Zeit vergeht ja einfach, tritt ja dieser Zeitpunkt ein, dass man von der Warteliste dann runterkommt und halt eben den Platz bekommt. Wenn man sich aber nie auf die Warteliste schreiben lässt, dann tritt dieser Punkt ja auch nie ein.
Das stimmt, ja. Vielleicht so ein Appell an alle da draußen. Einfach angehen. Wir wissen, es ist alles scheiße und nervezerrend, aber das ist ganz richtig, was Annika sagt. Wenn man auch nichts tut, dann passiert auch nichts.
Ja.
Hast du denn Patienten kennengelernt bei dir auf Station mit Angststörungen?
Also was wir häufiger haben, und das hast du wahrscheinlich auch, das ist halt die posttraumatische Belastungsstörung, aber das ist ein anderes Thema. Tatsächlich habe ich bisher nur eine Patientin mit einer generalisierten Angststörung kennengelernt. Das war auch noch Anfang diesen Jahres und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Damals in meiner Ausbildung, als ich da einen Einsatz hatte, hatte ich ein Mädchen mit einer Sozialphobie und das wurde bei ihr auch erstmal nicht so richtig erkannt, beziehungsweise ist es fraglich gewesen, ob das als Sozialphobie durchgeht oder ob es vielleicht eine Anpassungsstörung ist. Und zwar war da, glaube ich, die familiäre Situation einfach sehr ungünstig für das Kind. Die Eltern hatten sich getrennt und haben viele Jahre im Vorhinein schon keine gesunde Ehe geführt. Also die haben sich immer gestritten, haben auch die Kinder mit in die Streitigkeiten reingezogen, also so, dass die Kinder dann quasi in so Loyalitätskonflikte gekommen sind, was natürlich einfach furchtbar ungerecht einem Kind gegenüber ist, weil das Kind hat nicht die Aufgabe, sich um die Eltern zu sorgen und irgendwie die Streitigkeiten der Eltern zu klären. Und dann war es eben so, dass der Vater, glaube ich, ausgezogen ist und ab diesem Zeitpunkt hat das Mädchen, die war damals, glaube ich, 12, sich in ihrem Zimmer verschanzt. Also komplett, die hat die Tür auch gar nicht mehr aufgemacht. Auch so schlimm, dass sie, also sie hat nichts gegessen, die ist auch nicht zur Hygiene oder zu Toilettengängen aus dem Zimmer gekommen, sondern hat sich komplett in ihrem Zimmer verschanzt und die wurde dann aufgenommen mit einer angeblich sozialen Phobie, was recht schwierig ist, das so zu betiteln, weil dieser Aspekt, dass sie irgendwie negativ bewertet wird oder so von anderen, der hat ja gar nicht stattgefunden. Der Punkt aber, weshalb überhaupt aufgefallen ist, dass es ihr quasi nicht gut geht oder dass das nach außen getragen wurde, war eben, dass die Lehrerin gemeldet hat, dass dieses Kind nicht mehr zur Schule geht. Und dann kam auch die Polizei und das Kind hat halt gesagt, sie würde nicht zur Schule gehen, weil sie Angst vor der Schule hat. Aber es kam dann halt eben in den psychologischen Gesprächen auf Station heraus, dass das nur ein Vorwand war, weil sie nicht zugeben wollte, beziehungsweise ihre Eltern nicht in die Bedrohung bringen wollte, dass die sich eigentlich wegen den Eltern verschanzt, weil die sich geschieden haben und der Vater halt einfach weggebrochen ist. Und eben durch diese Aussage der Lehrerin war es eben erst eine Sozialphobie. Genau. Aber vielleicht nochmal zu sagen, also ich finde nicht, dass das eine Sozialphobie war, weil eben dieser Aspekt, ich werde durch andere negativ bewertet, nicht vorhanden ist, sondern eher ist das eine Anpassungsstörung, weil sie nicht mit der neuen Situation umgehen konnte, das heißt an die neue Situation sich nicht anpassen konnte und deswegen dieses sozial rückzügige Verhalten gezeigt hat.
Ja, es ist ja generell auch immer recht schwer, so eine Angststörung festzustellen, wie wir auch eben schon gehört haben, dass ja auch oftmals das Verhalten, dieses meidende Verhalten, das rückzügige Verhalten auch als Schüchternheit auch fehlinterpretiert werden kann und dass das halt auch, dass das Störungsbild selber schnell übersehen wird und dass die Symptome sehr bagatellisiert werden. Ich glaube, das ist halt auch, ich glaube auch ganz viele Menschen, die da draußen vielleicht, die fragen sich auch, warum bin ich denn so introvertiert und warum sind andere so extrovertiert? Warum kann ich denn nicht so gut Freundschaften schließen? Warum kann ich nicht auf andere Menschen so gut zugehen? Also um Gottes Willen, da muss nicht immer direkt ein Störungsbild hinterstecken. Aber vielleicht wäre das eine mögliche Erklärung, dass eventuell aber so, dass vielleicht eine soziale Phobie dahinter stecken könnte.
Ja, ja. Oder weil du gerade auch gesagt hast, es muss da ja nicht immer ein Störungsbild oder eine soziale Phobie hinterstecken. Was halt auch ein springender Punkt ist bei der sozialen Phobie, ist halt ein Selbstwertproblem, ne? Also einen sehr, sehr geringen Selbstwert, den jemand hat. Das kann man sich ja eigentlich ganz gut vorstellen, wenn du von dir selber nicht überzeugt bist und quasi glaubst, du bist nicht gut genug, du, keine Ahnung, bist peinlich, du siehst nicht so gut aus wie andere oder du kannst nicht die Leistung bringen wie andere. Das heißt, dein Selbstwert ist super, super gering und du bist quasi abhängig davon, dass andere Leute dir deinen Selbstwert geben, dann ist das natürlich auch deine größte Angriffsfläche, weil du dann eben glaubst, dass dich andere auch peinlich finden. Also wenn du dich selber peinlich findest, dann glaubst du auch, dass andere dich peinlich finden. Und teilweise, da gibt es dann auch so Erklärungsmodelle, verhältst du dich dann auch genau dementsprechend, quasi so als selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du davon ausgehst, dass dich jemand peinlich findet, dann verhältst du dich quasi auch peinlich, weil genau dadurch diese Annahme über dich selber halt einfach nochmal verstärkt wirst und du damit quasi immer richtig liegst sozusagen, aber dich halt in deinem niedrigen Selbstwert einfach immer nur weiter bestätigst und dadurch das Problem natürlich nicht geändert wird.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch eine Geschichte habe, aber das sind auch oftmals Patienten, die einfach auch sehr unauffällig mitlaufen. So, die landen auch ganz schnell unterm Radar. Gerade weil die auch einfach sehr rückzügig sind und die halten sich auch meist selber nur kurz im Kontakt mit dir. Beispielsweise, ich messe bei denen den Blutdruck oder gebe denen Medikamente oder was auch immer und dann ein Gespräch, ja, wie geht's ihnen denn? Ja, gut. Haben sie gut geschlafen? Und dann ja versuchst du so irgendwie so ein Gespräch aufzubauen, aber du bekommst dann meistens nur so kurze, einsilbige Antworten und du merkst schon so, die haben da jetzt überhaupt keine Lust drauf, mit dir in irgendeiner Form in Interaktion zu treten und die ziehen sich dann auch ganz schnell wieder ins Zimmer zurück. Du siehst und hörst die auch den ganzen Tag nicht. Die kommen dann nur raus, wenn sie raus müssen oder was wir auch oft haben. Ja, wir haben halt so ein, die haben halt unter der Woche, haben die halt bestimmte Therapiezeiten und bin so einen ganzen Therapieplan. Und die fragen dann auch, muss ich da hin? Und sagen mir, ja, das ist Pflicht. Kann ich das umgehen? Nein, kann sie nicht.
Ja, das ist dann wieder dieses Vermeidungsverhalten, ne, weil sie quasi die Erfahrung gemacht haben, wenn ich da nicht hingehe, dann bleibt diese negative Reaktion, dass, keine Ahnung, mein Herzschlag, mein Puls sich irgendwie erhöht, dass ich mich schlecht fühle quasi kurzfristig, dass das eben ausbleibt. Aber genau das ist ja der Trugschluss, weil man dadurch eben die Störung aufrechterhält und dadurch ist es gut, dass bei euch auf Station das zum Beispiel eine Pflicht ist, ist, dass sie das eben machen, um eben zu lernen, wenn ich dahin gehe, dann muss das überhaupt gar nicht schlecht sein und sich schlecht anfühlen, sondern ich kann auch die Erfahrung machen, dass es sich vielleicht gut anfühlt.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich hatte ja eben noch von der einen Patientin mit der generalisierten Angststörung erzählt und ja, die war so 50, glaube ich, und die hatte vor allem die Sorge, dass ihrem Sohn etwas zustoßen könnte. Und sie hat nämlich eigentlich mit ihrem Sohn noch zusammengelebt, der hat aber ja auch studiert und ist da immer mit dem Auto hingefahren. Und sie hatte immer die Angst, sobald er das Haus verlassen hat, dass ihm was passieren könnte. Also, dass er einen Unfall baut oder dass ja er in einen Unfall verwickelt ist und dass er dann halt sterben könnte. Und da hat sie dann auch ein ganz, ganz starkes Kontrollverhalten gezeigt, indem sie halt den Sohn wirklich permanent angerufen hat. Also alle 5 Minuten hat sie den angerufen, hat gefragt, ob es denen gut geht, wenn er nicht ans Handy gegangen ist, weil ihn das ja auch in seinem Tagesablauf gestört hat. Hat sie ihm super, super viele Nachrichten bei WhatsApp geschrieben, hat geguckt, ob der online ist. Wenn sie da nichts gefunden hat, dann hat sie irgendwie Freunde oder Mitstudenten angeschrieben, versucht anzurufen, weil sie einfach diese Sorge hatte und diese übertriebene Sorge, also im Ausmaß übertriebene Sorge, dass dem halt was passieren könnte. Und immer dann, wenn sie ihn nicht erreicht hat, hat sie das eben so gewertet, okay, ja, dem ist was passiert, so, ich muss da jetzt was machen.
Oh Gott, das stelle ich mir auch so, so, so schlimm vor, einfach dieses permanente Gefühl von Angst, weil, also, wenn ich das jetzt mal, wenn ich mir das vor Augen halte, wenn ich das letzte Mal so richtig, richtig Angst hatte, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, weil dieses, wirklich dieses richtige Gefühl von Angst nicht mal kurz, oh Gott, also wenn man jetzt mal gerade allein zu Hause ist und man hört irgendein Geräusch, man denkt sich, Gott, was war das? Es ist ja, man erschreckt sich vielleicht kurz, man macht sich kurz Gedanken, aber das ist ja kein richtiges, ernsthaftes Gefühl der Angst. Aber dieses Gefühl von Angst, das ist ja auch richtig, richtig schlimm. Und von davon permanent verfolgt zu werden, da kann ich mir richtig vorstellen, dass einen das richtig wahnsinnig macht.
Ja, es war dann auch leider bei ihr so, dass sie halt super auf Medikamente fixiert war. Ne? Also die Ärzte hatten ihr dann auch Tabo angeordnet. Sie wusste das natürlich auch und sie hat sich davon einfach abhängig gemacht. Also wirklich auch kognitiv abhängig, weil sie eben wusste, sie hat das. Und wenn zum Beispiel eine Strategie, also da gehe ich gleich in der Therapie auch noch drauf ein, nicht geholfen hat, wie zum Beispiel ja, die Angst einfach kommen und gehen zu lassen, weil es ist einfach so, dass Ängste auch von alleine wieder weggehen. Man hat nur immer die Wahrnehmung, dass die immer stärker werden würden. Und dann haben wir ihr halt verschiedene Strategien an die Hand gegeben. Und wenn das nicht innerhalb von einer Minute, und das ist nicht übertrieben, wenn das innerhalb von einer Minute quasi nicht geholfen hat, dann wollte sie halt direkt Medikation haben. Aber sie konnte nicht verstehen, dass das eben nicht von heute auf morgen funktioniert. Und sie hat dann halt auch mal diesen Satz gesagt. Und das ist, glaube ich, häufig diesen Anspruch, den man selbst an sich als erkrankte Person hat. Sie meinte halt so, ja, am liebsten hätte sie einfach einen Knopf, den sie drücken könnte und dann wäre alles gut und alles wäre weg. Und natürlich ist das eine schöne Vorstellung, aber so funktioniert das Leben halt nicht. Also es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst und dann sind die Ängste weg, sondern du musst leider dafür arbeiten, dass die Angst weggeht. Und wenn du halt nicht selber daran arbeitest, dann geht die Angst halt auch nicht weg. Es gibt diesen Knopf nicht und den wird es niemals geben. Und du kannst vielleicht die Wahrnehmung haben, dass ein Medikament, so Tabor zum Beispiel, also ein sehr stark angstlösendes Medikament, diesen Knopf für dich darstellt. Aber ist es halt nicht, weil quasi mit jedem Betätigen des Knopfes verstärkst du halt deine Erkrankung eigentlich.
Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ja, aber mit der habe ich auch echt mitgelitten, weil du gesehen hast, wie sie gelitten hat, aber sie ja nichts angenommen hat, was ihr da hätte wirklich langfristig helfen können.
Hast du denn auch schon mal Patienten kennengelernt, der sich beispielsweise, der hatte jetzt eine Angststörung und eine Depression und der war bei euch jetzt beispielsweise wegen der Depression in Behandlung, war aber aufgrund der Angststörung gut in Behandlung? Schon mal jemanden so kennengelernt?
Ich weiß gerade nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Also meinst du, dass es diese gemischte Form von Depression und Angststörung wäre?
Ja, nee, also wenn jemand zum Beispiel, der hat eine bekannte Angststörung, aber noch eine andere psychische Störung. Und der ist aber im Rahmen seiner Angststörung ist sehr gut behandelt und hat deswegen keine Probleme, war jetzt aber wegen beispielsweise Suizidalität bei euch gewesen. Also hast du jemanden kennengelernt, der seine Angststörung gut im Griff hatte, der gut eingestellt war, der gut therapiert war?
Nee, also wir haben häufig, also nicht die Angststörung halt an sich bei uns auf Stationen, wenn dann mal irgendwie Agoraphobie oder Panikstörung. Und wenn eine Depression zusätzlich auftritt, dann ist es meistens so, dass wenn du eine Angststörung hast, durch die du depressive Symptomatik entwickelt hast und die Angststörung aber gut behandelt ist, dann gibt es die Depression auch nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich deine Frage auch eben nicht verstanden. Also das muss man halt differenzieren. Du kannst, also die Depression existiert innerhalb der Angststörung. Wenn die Angststörung gut behandelt ist, dann gibt es halt die Depression auch nicht.
Ja, die Frage war auch gerade ein bisschen dämpf gestellt, ja.
Ja, aber dann haben wir sie ja jetzt gut auseinandergenommen. Also genau, wenn jemand halt mit einer Angststörung bei uns war, wie zum Beispiel Panikstörung oder Agoraphobie und dadurch depressive Symptomatik entwickelt hat, ist quasi mit jedem Fortschritt, den man bei der Behandlung der Angststörung gemacht hat, damit ist dann auch die depressive Symptomatik rückzügig gewesen.
Sollen wir dann weitermachen?
Gut, dann machen wir mit der Therapie weiter und auch hier gibt es quasi wieder die Aufteilung in die medikamentöse Therapie und in die psychologische Psychotherapie. Und bei der medikamentösen Therapie sind die am besten untersuchten Stoffklassen sind die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also die SSRIs, die wir auch schon aus der Folge 1 zur Behandlung der Depression kennen und auch teilweise aus der Folge 5 zur Behandlung der Zwangsstörung. Denn durch diese Medikation wird die Wiederaufnahme des Botenstoffes Serotonin gehemmt, wodurch dann eben mehr Serotonin im synaptischen Spalt quasi für ja, das Gehirn sozusagen vorhanden ist. Und dadurch, dass eben das Serotonin in der höheren Dosierung im synaptischen Spalt vorhanden ist, gibt es dann positive Effekte auf die Stimmung, auf den Affekt und auch auf das Verhalten. Also dass der Antrieb sich dann auch wieder erhöht und dass die Stimmung positiver ist. Und in Deutschland sind an den SSRIs zur Behandlung der Sozialphobie und der generalisierten Angststörung die Präparate Escitalopram, Paroxetin und Sertralin zugelassen. Alle anderen sind offiziell nicht zur Behandlung dieser beiden Störungen zugelassen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, SNRIs, und die haben sich halt eben zusätzlich dadurch bewährt, dass nicht nur der Botenstoff Serotonin erhöht wird, sondern auch Noradrenalin, und hier ist in Deutschland das Präparat Venlafaxin als einziges zur Behandlung der Sozialphobie und generalisierten Angststörung zugelassen. Und da ja eben Angst und Vermeidung eine sehr, sehr große Rolle bei den beiden Störungsgruppen spielen, hat sich in Studien gezeigt, dass diese effektiv durch MAO-Hämmer, das ist auch eine Gruppe von Antidepressiva, reduziert werden können. Das heißt, um eben Angst und Vermeidung zu reduzieren, werden häufig MAO-Hämmer eingesetzt. Und ja, das zeigt eigentlich ganz gute und effektive Reduktionsversuche. Jedoch ist es generell noch ein bisschen umstritten. Zusätzlich zur Expositionstherapie, also zur Konfrontation mit den angstauslösenden Situationen, zum Beispiel bei der Sozialphobie oder auch bei der generalisierten Angststörung, kann noch ein Hormonpräparat eingesetzt werden. Und zwar ist das D-Cycloserin und das ist ein Abkömmling des Hormons Cortisol. Und Cortisol ist ja ein Stresshormon. Das heißt, wenn wir Stress haben, schütten wir Cortisol aus und eigentlich könnte man jetzt denken, okay, warum soll es mir helfen, Stress zu haben? Quasi, was macht das mit meinem Körper? Und der Vorteil von Cortison kann sein, dass zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, und zwar ist das direkt nach der Expositionserfahrung, dass das dazu führt, dass diese positiv erlebte Erfahrung, die man in der Exposition gemacht hat, eben viel leichter und besser zugänglich im Gehirn abgespeichert wird. Das heißt, das Cortisol trägt dazu bei, dass wir positive Ereignisse besser abspeichern können, wenn es quasi direkt nach dem Ereignis eingesetzt wird. Und deswegen kann das eben zum Erfolg, Expositionserfolg beitragen, wenn man das nach der Expositionssituation einsetzt. Die Studienlage hierzu weist generell positive Effekte auf, jedoch sind die nicht immer konsistent. Das hat eine Studie von Otto und Kollegen aus dem Jahr 2016 gezeigt. Außerdem werden dann noch Benzodiazepine eben in der Klinik eingesetzt. Allerdings muss hier nochmal betont werden, dass die nur vorübergehend eingesetzt werden sollten, da eben ein hohes Abhängigkeitspotenzial besteht und beispielsweise kann oder wird eine Psychotherapie abgelehnt, wenn jemand abhängig ist von Benzodiazepinen, weil der Leitsatz in der Psychotherapie und Expositionstherapie ist, du musst Angst erfahren, damit du deine Angst bewältigen kannst, und da die Medikamente eben dazu beitragen, dass man keine Angst hat, kann auch die Therapie nicht erfolgreich stattfinden. Bei der generalisierten Angststörung werden zusätzlich noch Antikonvulsiva eingesetzt. Das sind eigentlich ja Antikrampfmedikamente, die also bei einer Epilepsie beispielsweise eingesetzt werden. Und die haben eine Nebenwirkung, die man sich bei Angststörungen zum Vorteil nutzen kann, und zwar, dass sie die Stimmung stabilisieren und dass sie auch Angst reduzieren. Und genau deswegen, weil man ja bei einer generalisierten Angst eigentlich permanent ganz, ganz viele Sorgen hat, quasi man springt von einer Sorge zur nächsten, werden da eben, um das Ganze stabil zu halten, Antikonvulsiva eingesetzt, und da ist in Deutschland zur Behandlung bisher nur Pregabalin zugelassen. Und hier gibt es aber noch ein Ausschlusskriterium, und zwar dürfen PatientInnen, die eine Suchtvorgeschichte haben, kein Pregabalin bekommen, da auch Pregabalin ein hohes Abhängigkeitsrisiko hervorrufen kann, allerdings nur bei Personen, die eben schon mal eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt haben. Außerdem kann bei der generalisierten Angststörung dann noch Silexan eingesetzt werden. Das ist ein Mittel, was komplett auf der Basis von Lavendelöl produziert wird. Und Lavendel hat eine beruhigende Wirkung, und in sehr intensiver und komprimierter Form kann das eben dann dazu eingesetzt werden, auch Ängste zu reduzieren. Und es gibt viele Patienten, die eher so ein Präparat einnehmen als ein chemisches Präparat. Neben der medikamentösen Therapie gibt es dann eben noch die Psychotherapie, und da hat sich vor allem auch bei der Sozialphobie eben die Verhaltenstherapie durchgesetzt gegenüber anderen Verfahren, was jetzt nicht heißt, dass zum Beispiel die tiefenpsychologischen Verfahren oder die systemischen Verfahren keine Wirkung hätten, aber die Studienlage zur Verhaltenstherapie ist einfach sehr viel besser, auch weil sie besser erforscht ist. Und das primäre Ziel ist hier eben, selbstsicheres Verhalten aufzubauen und die sozialen Kompetenzen zu stärken. Kann man sich auch vorstellen, da ja eben das die Problempunkte bei der Sozialphobie sind. Und das soll einmal aufgebaut werden, als auch gefördert werden. Und dazu werden dann Selbstsicherheitstrainings mit Betonung der Durchsetzungsfähigkeit und der Selbstbehauptung durchgeführt. Und dabei ging es bei der sozialen Phobie vor allem darum, die interaktionellen Basiskompetenzen aufzubauen, also den Kontakt mit anderen Personen, ja, da drin selbstsicher auftreten zu können, Blickkontakt halten zu können, Gestik, Mimik und Körperhaltung, als auch die Stimme adäquat einzusetzen, also nicht ganz, ganz leise zu reden, was viele Personen mit einer Sozialphobie machen, sondern eben in einem angemessen lauten Ton Dinge, die man möchte und die man sich von anderen wünscht, auch laut auszusprechen und auch zu betonen. Und das Ganze wird dann eben in der Psychotherapie gelernt, auch häufig in Form von Rollenspielen, um eben demjenigen dieses Verhalten aufzubauen. Und ja, also es geht darum, angemessene Forderungen zu kommunizieren, Kritik als auch Lob aussprechen zu können, also das zu lernen, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche zum Ausdruck zu bringen und auch damit zurechtzukommen, im sozialen Mittelpunkt zu stehen und Bewertungssituationen auszuhalten. Und da kann eben dann auch Konfrontation eingesetzt werden, dass man zum Beispiel einen Vortrag oder so halten soll, weil diese Erfahrung, dass ich das geschafft habe, wird dann eben im Gehirn abgespeichert und desto öfter man das macht und desto öfter man sich seinen Ängsten stellt, desto weniger gefährlich bewertet man das Ganze eben. Und das ist dann nicht einfach so, dass man jemanden in so eine Situation irgendwie reinschubst, sondern in der Psychotherapie wird dann zunächst einmal ein Störungsmodell entwickelt, ein individuelles, also zu schauen, woher kommt es, dass man sich sozial so sehr hemmt, woher kommt diese Bewertungsangst, und da ist zum Beispiel ein Modell, das ABC-Modell von Alice, und A steht dabei eben für den Auslöser, das ist die Situation, dann B steht für die Bewertung und C für die Konsequenz, und das ist dann eben zum Beispiel die körperlichen Konsequenzen, dass man irgendwie anfängt zu schwitzen, zu stottern, welche Gedanken gehen einem dann irgendwie durch den Kopf und welche Gefühle wie zum Beispiel Angst treten auf. Und ganz wichtig hierbei ist, ich glaube, die meisten Menschen denken immer, okay, es gibt eine Situation und diese Situation, die macht mir Angst. Aber es ist gar nicht die Situation, die das Angstgefühl auslöst, und das deckt man dann eben mit dem ABC-Modell auch auf, sondern die Bewertung, die man der Situation zukommen lässt. Also wenn ich eine Bewertung als sehr schlimm, bewerte und dass daraus negative Konsequenzen folgen könnten, dann habe ich auch das Gefühl, dass es schlimm ist. Und genau das ist der Knackpunkt in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass die Bewertung eigentlich das ist, was dazu führt, dass wir Menschen Angst haben durch bestimmte Situationen. Und man analysiert dann eben so eine Situation, das kann dann zum Beispiel bezogen auf unser Fallbeispiel vom Anfang sein, dass man schaut, welche Aspekte der Situation haben zu was geführt. Also der situative Auslöser wäre dann eben, dass man vor anderen sprechen soll und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Und dann ist zum Beispiel eine Reaktion darauf, also die Konsequenz, ich werde nichts mehr sagen können, die Leute werden sehen, dass ich nervös bin, ich bin lächerlich, ich werde nicht gut dastehen. Und auf der emotionalen Ebene sind dann Angst, Scham und Anspannung vorhanden. Und man hat dann eben physiologisch, nimmt man Herzrasen wahr, eine zittrige Stimme, Atemlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Und dann halt eben auf der Verhaltensebene kommt es dann eben dazu, dass man zum Beispiel diese kritischen Situationen vermeidet, dass freies Sprechen so kurz wie möglich gehalten wird, dass man sich darauf so perfekt wie möglich vorbereitet, zum Beispiel, dass man sich immer Karteikarten macht oder so für Vorträge, obwohl man das eigentlich nicht benötigt. Das ist einfach nur ein Sicherheitsverhalten. Aber eigentlich benötigt man das nicht, weil man ist sehr wohl dazu in der Lage, auch einen Vortrag frei zu halten. Aber man glaubt halt, wenn ich das nicht habe, dann werde ich versagen. Und genau das soll man zum Beispiel mit dem ABC-Modell dann eben herausstellen. Und wenn man das dann alles gemacht hat, dann werden auch Angsthierarchien erstellt. Also was ist das Schlimmste, was ist das weniger Schlimmste und was macht mir am meisten Angst? Und dann setzt man eben die Konfrontation ein. Und bei der generalisierten Angststörung ist es dann leider so, dass die psychotherapeutischen Verfahren insgesamt etwas weniger wirksam sind als bei anderen Angststörungen, dass die Wirkung aber trotzdem vergleichbar mit der medikamentösen Therapie ist, die Psychotherapie jedoch nicht der medikamentösen Therapie überlegen ist. Das heißt, häufig muss man sich für eins von beiden sozusagen entscheiden. Was aber der Vorteil der Verhaltenstherapie ist, dass eben die Neigung zu diesem sorgenvollen Grübeln reduziert wird und auch das Erregungsniveau, also zum Beispiel diese Unruhe und Getriebenheit, dass das durch die Verhaltenstherapie sehr viel besser behandelt werden kann als durch Medikamente, weil Medikamente das Ganze ja eben dämpfen. Es gibt aber momentan neuere Verfahren, die an die kognitive Verhaltenstherapie anschließen, und das sind metakognitive Verfahren, die viel mit Achtsamkeit arbeiten. Und da geht es eben darum, nicht irgendeinen Gedanken zu verändern, wie das in der kognitiven Verhaltenstherapie der Fall ist, sondern Gedanken einfach ohne Bewertung kommen und gehen zu lassen. Das hört sich halt viel, viel einfacher an, als es eigentlich ist. Es ist aber tatsächlich sehr effektiv, weil wenn ich dem Gedanken eben nicht die Bewertung zuschreibe, dann geht der halt auch einfach wieder von alleine. Aber diesen Punkt, dass man sich überwindet, nichts zu tun, ist sehr viel schwieriger als, als es gesagt ist. Und da können wir aber auch nochmal in einer extra Folge drauf eingehen. Das war es dann erstmal zur Therapie. Und Natürlich gibt es Folgen, die mit den Angststörungen verbunden sind. Das sind einige. Ich habe jetzt nur ein paar herausgesucht. Und das sind halt eben soziale Auswirkungen, vor allem soziale Auswirkungen. Es sind auch partnerschaftliche und familiäre Beziehungen, die darunter leiden, einfach dadurch, dass man sich so stark zurückzieht oder dass man ja sich selbst nicht als nicht so wertvoll empfindet und dann vielleicht sehr viel Versicherung, Rückversicherung von anderen auch braucht, was andere nicht immer geben können. Genau. Außerdem kann es dazu führen, dass man eben seinen Job aufgibt, weil man eben sich diesen Bewertungssituationen nicht mehr aussetzen möchte. Auch vorzeitige Berentungen sind sehr, sehr häufig und ja, auch die Suchtabhängigkeit oder die Abhängigkeitserkrankungen und Depressionen, weil das die häufigsten Komorbiditäten sind, sind halt sehr, sehr häufig und das geht leider auch mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Ja, damit sind wir dann jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Das war jetzt nach den drei Sonderfolgen wieder eine reguläre Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Und damit verabschieden wir uns.
Letztendlich wissen wir tief im Inneren, dass die andere Seite von Angst Freiheit ist.
Zitat Ende.